Halleluja. Du bist gut, Herr. Schönes Lied. Dankeschön für das Lied, das wir hören durften. Du bist gut, Herr, alle Zeit. Und darüber will ich heute sprechen. Rede über die Größe Gottes. Rede, dass Gott gut ist. Wir haben einen guten Gott und der Teufel ist ein schlechter Teufel. Nur nebenbei. Je größer man Gott macht, desto kleiner wird der Mensch. Bis er so klein ist wie ein Würmchen und denkt, ich bin nur ein Wurm, das Würmlein Jakobs und dergleichen. Aber je mehr wir über Gott reden, desto voller wird unser Herz, desto größer wird es. Und Hudson Taylor hat einmal gesagt, wir müssen keinen großen Glauben haben, aber Glauben an einen großen Gott. Unser Gott ist ein großer Gott. Und je mehr man Gott aus dem Leben eines Menschen verbannt, und umso verlassener und wertloser wird der Mensch, er verliert jede Würde. Und wenn ich die Menschheit heutzutage anschaue, sie haben Gott vergessen, Gott ist ausgestiegen, Gott macht nicht mehr mit in so vielen Sachen, deshalb sind so viele Kranke, so viel Not und so viel Elend da. Ohne Gott bekommt der Mensch Minderwertigkeitskomplexe nur nebenbei. Also hat nur lauter Komplexe. Gott sagt, ich bin der Ewige, ich bin der wahre Gott. Gott ist immer zeitlos, er versucht sich in unsere Situation sich hineinversetzen. Gott ist am Anfang und am Ende. Er ist der zeitlos Wirkende. Ja, der ist der Ewige. Für Gott gibt es keine Vergangenheit, keine Gegenwart, keine Zukunft. Er ist immer jetzt, hier und da. So, Gott ist alles gleichzeitig. So, Gott ist mehr als nur ein Wort, als eine Idee oder ein Begriff. Und darüber will ich heute sprechen. Unser einziges Gut ist Gott. Gott, du bist da, wenn ich dich brauche. Und Gott, du bist auch da, wenn ich dich nicht brauche. Auch das gehört dazu. Der reiche Kornbauer, der hatte große Ernte, gute Ernte, war gesegnet. Gott hat für ihn gesorgt. Seine Scheune musste ständig vergrößern. Und dann eines Tages, als alles so weit war, alles vergrößert war und genug Ernte eingebracht hatte, dann sagte er, und nun, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre. Und dann sagt Jesus in diesem Gleichnis, und was wird sein, wenn heute Nacht deine Seele gefordert wird? Wem wird die Seele gehören? Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seine Seele nimmt? Ohne Gott geht die Welt zugrunde, sie ruiniert sich selbst. Und Jesus sagt, du Narr. Wer ohne Gott lebt, ist ein Dummkopf in aller Liebe, der ist ein Narr. Selbst wenn er noch so gescheit ist und Doktortitel und Professor ist und was weiß ich, was er noch alles ist, noch so gebildet, noch so eingebildet ist, du Narr. Was wird es sein, was du bereitet hast? Wir Menschen müssen diese Erde früher oder später verlassen. Wir nehmen nichts mit, das letzte Hemd hat keine Taschen. Alle Gottlosen sind Narren. Entschuldigung, wenn ich das so behaupte, aber so ist es. Wer ohne Gott lebt, lebt blind, taub, lahm und der erreicht nichts. Der Narr sucht nur das Vergnügen und der Narr gibt sich nur mit Nebensächlichkeiten ab. Und nun, liebe Seele, du hast Vorrat für viele Jahre. Der Narr gibt sich mit Kleinigkeiten ab, mit Lust und Laune. Sie sorgen nicht für die Ewigkeit, diese ganzen Narren, du Narr. Sie sorgen ja nur für das Materielle, für den Bauch und dieser Bauch vergeht. Bei vielen Menschen ist der Bauch nur ihr Gott. In Ceylon haben törichte Leute einen geweihten Affenzahn vergöttert und ja, das ist unser Schatz, unser großer Schatz, ein Affenzahn. Und so sind die Menschen, die vergöttern Dinge, die vergänglich sind, die ja nicht viel bedeuten. Die Welt ist voller Narren. Wenn du das Leben der Menschen ansiehst, wirst du die ganze Welt als ein Narrenhaus feststellen. Jeder macht nur das, was er will, nach Lust und Laune. Aber Peter Hahn hat einmal gesagt, bald ist Schluss mit lustig und es geht dem Ende entgegen. Denn was nützt es einem, sagt Jesus hier in Matthäus 16, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert, du Narr. Was wird ein Mensch ohne Seele in der Ewigkeit machen? Mit dem Körper kann er nicht viel anfangen. Mit seinem Geist, mit seiner Bildung auch nicht viel, mit seiner Weisheit. Und erst die Seele macht den Menschen zu Menschen und zu einer Persönlichkeit. Gott gab seinen Odem und da heißt es, als Gott den Menschen seinen Odem gab, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ohne Gott ist der Mensch tot. Der lebt, aber er vegetiert nur. Was ist ein seelenloser Mensch wert überhaupt? Ein Mensch, der keine Seele hat? Ein Fabelwesen vielleicht, so Kreatur in der Fantasie. Das ist der Mensch ohne Seele. Mit diesen Typen kannst du nichts anfangen. Menschen ohne Seele. All Als die Menschen den Turm zu Babel bauten und so weiter, dann stieg der Herrgott herunter und wollte sehen, was da unten passiert. Und da heißt es, und die Sprachen wurden verwirrt und die haben sich einander nicht mehr verstanden. Aber die wollten den Himmel erobern für die Erde. Die wollten den Himmel auf diese Erde bringen. Aber es geht nicht durch einen Turmbau oder durch irgendwelche Meditationen oder was auch, den Himmel auf diese Erde zu bringen. Und sie wurden zerstreut und alles kam zum Stillstand und ihre Sprache wurde zerstört. So kennen wir diese Geschichte aus 1. Mose. Die Welt, die dann entsteht, heißt Babel oder Babylon, Verwirrung, Vermengung, Durcheinander. Schau, jeder denkt nur für sich, benutzt Ellenbogengesellschaft, Dschungelgesetz, das ist, was die Welt jetzt regiert. Die Welt degeneriert sich mehr und mehr, wenn sie sich von Gott entfernt, Gott verlässt. Und Gott muss nichts tun. Die Welt zerstört sich selbst. Die Plagen, der liebe Gott muss keine bösen Engel schicken und Plagen über diese Welt ausgießen. Er muss nur zulassen. So, die verstehen sich nicht mehr. Und da geht alles durcheinander. Der Mensch und die Seele, was ist er? Was bringt er? Seit Babel ist, oder seit diesem Turmbau gibt es keine Klarheit, keine Vernunft, keine vernünftigen Gedanken. Jeder denkt nur an sich, für sich, lebt für sich. Und weil die Juden damals Gott nicht gehorchten, sie haben seine Gebote nicht gehalten, kamen sie in die babylonische Gefangenschaft. Das ist, wenn Gott Menschen dahin geben, sie kommen in die babylonische Gefangenschaft. Ja, wir saßen an Flüssen von Babel und weinten. Wir sehnten uns nach Sion, aber das war alles, was da war. Wenn der Tempel untergeht, der Gottesdienst aufhört, wenn der Mensch keinen Altar mehr hat, da wird alles trüb und unbestimmt, unsicher, verschwommen. Da schleicht sich all das Negative in unser Leben hinein. Die Verwirrung. Ja, da entstehen Missverständnisse. Da versteht einer den anderen nicht mehr. Und die Welt geht an Missverständnissen zum Grunde, ihr Leben. Das ist alles. Die Verwüstung des Tempels kommt durch den Babel von König von Babel hier, Nebukadnezar, hat den Tempel als erstes zerstört. Und was haben wir gehabt? Seitdem wurde dieser Tempel nicht mehr aufgebaut. Nur Steine und was wir heute noch in Israel haben, das ist nur die Klagemauer. Das ist das Endergebnis, wenn Gott auswandert, wenn Gott nicht mehr da ist, dann haben wir nur noch die Klagemauer. Da steht man da und dann nickt man einfach nur und mehr kannst du auch nicht tun. Der König von Babel hat hier den Tempel zerstört. Sie kamen in die Gefangenschaft, weil sie Gott nicht mehr gehorchten, nicht mehr dienten. Die Unwissenheit und die Unkenntnis ist das wesentliche Element dieser Stadt Babel, Babylon. Die große Babel und so weiter haben wir in der Bibel als letztes. Mit der Babel beginnt die Geschichte und mit dem Babel hört die Menschheitsgeschichte auf. Die Menschen haben sich über die ganze Erde verteilt in alle möglichen Richtungen. Und jede Idee, ja, von der Einheit geht verloren. Ja, wir wollen eins sein. Wir werden untergehen, wenn wir das nicht haben. Ein gemeinsames Ziel, gemeinsame Projekte. Rede groß über Gott. Gott ist unser Ziel. Gott ist unsere Losung. Und wer Gott vorderan in seinem Leben stellt, der erreicht das Ziel. Damals wollten sie den Himmel erreichen, ohne Gott. Und was haben sie erreicht? Die Hölle haben sie bekommen. Und es endet die ganze Menschheitsgeschichte in die Globalisierung. Diese Hure Babylon. Das ist, wenn der Mensch Gott verliert. Er entfremdet sich selbst, entfremdet den anderen, entfremdet der unsichtbaren Welt, kann mit dem Vergänglichen, dem Unendlichen, das Jenseits nichts mehr anfangen. Steht am Anfang des inneren Absterbens, das ist der Mensch ohne Gott. Was soll ich machen? Wie soll es weitergehen? Wenn du leben willst, rede groß von Gott, ist meine Botschaft heute Abend. Bestaune, bewundere den allmächtigen Gott. Hab ein großes Gottesbild. Und wenn du ein großes Gottesbild hast, wirst du auch ein großes Menschenbild haben. Von dich selber auch. Ein großes Bild. So wie dein Gottesbild ist, so bist du, so lebst du. Denn du bist das Ebenbild Gottes. Gott sagt, lass uns Menschen machen, uns gleich. Und je größer Gott in deinem Leben ist, desto größer bist du. Das ist das Geheimnis. Falsche Gottesvorstellungen belasten oder bestimmen unser Glauben und unser Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also nicht an den Tod denken, nicht an das Ende denken, sondern an den ewigen, unendlichen Gott. Vielleicht ist es Zeit, dass wir Inventur bei uns selber machen. Wie groß ist mein Gott? Was für eine Vorstellung habe ich von ihm? Wie ist mein individuelles Gottesbild, mein Denken? Gott ist groß, Gott ist mächtig. Weißt du, die Moslems sagen uns, dass Allah ist groß. Aber wo sind die Christen, die das sagen? Mein Gott ist ein großer Gott. Bei jeder Gelegenheit groß ist der Herr. Egal was der Moslem macht, er preist immer seinen Gott. Allah ist groß. Aber die Christen schlafen und die verschlafen die Zeit, verschlafen ihr Leben. Und denen geht's gut oder schlecht, ist egal. Aber Allah ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist stark. Wir sollten viel mehr Gott loben und preisen über unser Leben, wie Gott wirklich ist. So, Gott gibt es immer noch, obwohl die Menschen Gott schon längst abgesagt haben, seit der Oktoberrevolution, seit der humanistischen Revolution in Frankreich, der französischen Revolution. Die Menschen haben Gott abgesagt und sie haben Gott verloren. Aber Gott sitzt immer noch im Regiment. Gott ist tot. Wir haben früher so Aufkleber gehabt und überall geklebt. Gott ist tot. Nicht, dass ich lache. Verstehst du? Ich lache. Ich spotte. Weil die Menschen, die haben nichts Besseres verdient, die ohne Gott leben. Schau den Kommunismus an. Wo sind sie hingekommen? Ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Schau die DDR an. Das ist alles Schrott gewesen am Schluss. Gott gibt's immer noch. Er hat immer noch das letzte Wort. Er hat immer noch das letzte Wort. Seine Gesetze gelten immer noch. Ich denke nur an die Gravitationsgesetze. Die gelten immer noch. Gott ist keine Randfigur in unserer Gesellschaft. Wir bilden uns ein, wir brauchen keine Kirche. So viele Leute schreiben uns immer wieder, wir brauchen euch nicht, wir brauchen keine Kirche, wir brauchen keine Predigten. Doch, was würde der Mensch ohne Gott glauben, an Gott machen? Ihnen kann man gar nicht helfen. Weißt du, solange man gesund ist, solange man Geld in der Tasche hat, solange der Staat funktioniert, kann man groß protzen. Ich brauche keinen Gott. Aber stell dir mal vor, es geht mal schlecht. Man kriegt auf alle vier und es geht nicht mehr vorwärts. Was soll man da machen? Wer Gott nicht haben will, ihn ignoriert oder übergeht oder gar leugnet, der weiß nicht mal, was Mathematik ist. Weißt du, was Mathematik ist? 1 und 1 ist 2. 1 und 1 ist 2. So einfach ist es. Gott ist der Verfasser der Bibel hier. Gott ist der Geber der Naturgesetze. Gott ist, der alles ins Dasein gerufen hat. Er sprach, es werde Licht. Und die Sonne ging auf. Und was weiß ich, die Natur brachte hervor. 1 und 1 ist 2. Ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. So ein freches Wort, so ein frecher Gedanke. Gott existiert, auch wenn es so viele Menschen gibt, die Gott leugnen, Gottesleugner. Ja, das Leid auf dieser Welt ist da, weil die Menschen Gott verlassen haben und Gott hat sich zurückgezogen und sagt, macht nur, probiert nur mal. Ja, weil Gott existiert, Gott hat es zugelassen, dass Leid und Elend auf dieser Welt ist, damit die Menschen zur Vernunft kommen. Satan ist der Urheber des ganzen Unheils, deswegen wurde Jesus in diese Welt geschickt, auf dass er die Welt rettet. Denn die Welt ging verloren, die Welt ging vor die Hunde. So, Jesus kam, das Verlorene zu suchen und selig zu machen. Er überwand Tod und Teufel. Also Gott ist keine Randfigur, er ist die Hauptfigur, überhaupt das Zentrum. Rede groß von Gott. Manche sagen, der Glaube an Gott ist Menschenwerk. Oder wenn du noch an Gott glaubst, bist du rückständig. In welchem Jahrhundert lebst du? Ich lebe ins Jenseits, ich lebe in der neuen Welt, was weiß ich, in welcher Welt ich lebe. Ich lebe nicht im letzten oder vorletzten Jahrhundert. Ich bin fortschrittlich, sehr fortschrittlich sogar und bilden mir das auch noch ein. Viele Menschen verwechseln die Realität. Gott ist da, so er existiert, auch in der Vergangenheit, der war immer da. Und egal, was die Menschen unternommen haben, Gott war immer da und er ist immer noch da. Die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und jeder, der sich bis in der Weltgeschichte auskennt und weiß, seit dem Gesetz Moses, da ist nichts, kann niemand überbieten. Diese 10 Gebote, die sind die Urgebote der Menschheit schon immer gewesen. Und was 1. Moses berichtet, das weiß die ganze Menschheit schon vor Moses, gab es, ich denke nur an Gilgamesch, Epos und so weiter, da all diese Geschichten sind Urgeschichten der Urzeit, die sind nur niedergeschrieben und festgehalten, damit wir uns ein bisschen orientieren können. Die Bibel ist wahr und hier dieser Schreiber, die Bibel hat doch recht, hat untersucht, gibt es Gottes Offenbarungen und gab es die Sintflut, ist die Bibel richtig, stimmt das und so weiter. Und er hat ein ganz dickes Buch geschrieben, Samuel Keller, und die Bibel hat doch recht. Wenn wir die Geschichte der Juden angucken, dass sie zerstreut worden sind in alle Herren Länder und bis heute noch immer in der Zerstreuung leben, weil sie Jesus Christus gekreuzigt haben, nur deswegen. So, wir haben die Gebote, die Moses gegeben hat, was du essen und nicht essen sollst, was du trinken sollst und wie du dich verhalten sollst, wie du leben sollst, was du anziehen sollst. Du sollst nichts doppeltes Gewebe tragen, also Baumwolle und Seide, das da verträglich, da wirst du elektrisch aufgeladen. Steht alles in der Bibel, du musst nur lesen. Viele Gottesleugner wollen nur nach ihren Lüsten und Trieben leben, ihre krankhaften Neigungen ausleben. Aber das gesamte Universum zeigt uns, das rächt sich irgendwo. Und die Bibel sind nur Regeln für unser Leben. Die Bibel ist nicht irgendetwas Besonderes. Das sind ganz normale Regeln, gesammelt aus 1500 Jahren, zusammengetragen von verschiedenen Schreibern. Und das wurde dann als Buch verfasst, Bibliothek, Bibel. Gott lässt sich nicht verdrängen. Und im Jenseits gibt es eine Abrechnung für jeden Einzelnen. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und Gott lässt sich nicht spotten. Rede groß über Gott. Missachte nicht seine Gebote. Das Verbotene bleibt verboten. Und das Erlaubte ist erlaubt. Und es bleibt so. Lang die Sonne existiert, solange es Tag und Nacht ist, solange es Sommer, Winter und Herbst und Frühling ist, so lang wird das alles existieren. Wer zufrieden leben will, für den gibt es erlaubte Wege, von Gottes Wort her erlaubt. Gott redet, die Männer der Bibel reden von ihren Erfahrungen, was das wirklich ist. Und jedes Zeugnis von der Größe Gottes vergrößert die Ehre Gottes und macht groß in unserem Leben. Und wir werden größer. Wir sind zur Verherrlichung Gottes geschafft, jeder einzelne von uns. Zur Verherrlichung Gottes. Das ist unsere Zweckbestimmung, dass ich Gott groß mache. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Ja, da habe ich einen Gottesdienst und in diesem Gottesdienst ist ein Jude bei mir, steht nebenan und wir singen das Lied, er teilte die Fluten vom Roten Meer. Dann sagt der Bruder Matthäus, aber das ist nicht wahr. Das Wasser war gar nicht so tief, das Schilfmeer damals, wo wir durchgegangen sind, das war nur so tief. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist noch großartiger, dass die Ägypter in so seichtem Wasser ertrunken sind. Noch viel größer ist das, verstehst du? Für mich ist glaubhaft der Teil, das Rote Meer, das Wasser wurde aufgehalten, wie auch immer. Das gibt es immer wieder, solche Naturwunder passieren vielleicht alle 10.000 Jahre, aber solche Wunder gibt es. Aber das Wasser war sehr seicht. Und so weiter, als ein moderner Theologe, oder er war bei der modernen Theologie irgendwo in der Schule gewesen, also dass diese biblischen Wunder gibt es nicht, doch für mich gibt es alle Wunder Gottes. Die Jünger erfüllt vom Heiligen Geist, sie haben von den großen Taten Gottes geredet. Der Vater im Himmel sandte Jesus, er weckte Jesus auf, er holte Jesus in den Himmel, er sandte den Heiligen Geist. Das sind die großen Taten Gottes, nicht wenn ein Kranker geheilt wird. Für mich ist Krankenheilung keine große Tat Gottes. Wenn ich gesund lebe, werde ich auch ohne Krankenheilung gesund bleiben. Nur nebenbei. Aber sie sagten, was Gott getan hat. Und wir sollten viel mehr erzählen, was Gott wirklich getan hat. Er lenkt die Weltgeschichte. Er steuert die Kriege. Er steuert die Menschenherzen wie Wasserbecken. Aller Dienst Gottes und so weiter. Alles, was wir tun zur Ehre Gottes, soll zum Lob Gottes führen. Meine Seele lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist auch, wo wir dran denken dürfen und können. Paulus schreibt hier an die Epheser, gelobt sei Jesus Christus oder gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Jeder Segen, wir sind gesegnet im Himmel, nicht hier unten auf Erden. So viele Menschen wollen hier auf Erden gesegnet werden, aber nicht im Himmel. Ich bin im Himmel gesegnet, preis dem Herrn. Und deshalb hat der Lob Gottes einen Zweck, einen geistlichen Zweck, dass ich noch mehr gesegnet werde im Himmel. Je mehr ich Gott lobe und preise, desto mehr werde ich gesegnet im Himmel. Und natürlich, das kommt auch auf mich rüber. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Fang an, Gott zu loben. Gelobt sei Jesus Christus, groß ist Allah. Es ist ein anderes Wort für Gott. Was die Araber für Gott verwenden, ist kein, wenn jemand Allah sagt, ich war erstaunt, als ich in Pakistan war, da beten sie zu Allah. Habe ich gedacht, was macht ihr, das, seid ihr Moslems? Nein, sagte, die Bezeichnung für Gott in unserer Sprache ist Allah. Und wenn die das, was anderes daran deuten und deuteln, das ist ihr Problem. Aber unser Gott ist unser Gott. So wie euer Gott. Eigentlich auch wir. Wir haben auch nur Gott. Weißt, was ist Gott? Voltaire hat als erstes, ganz am Anfang, im 3. Jahrhundert sowas, den Namen Gott gegeben. Gott ist gut. Gott ist ordentlich. Verstehst du? Gott ist das Gute. Und deshalb hat er gesagt, Gott ist Gott. Gott ist gut. Also, aber Gott hat einen anderen Namen. Und das ist Jesus. Und diesen Namen sollst du nennen und du sollst diesen Namen ihm geben und er soll sein Volk von ihren Sünden selig machen. Wer über Gott reden will, soll anfangen, über Jesus groß zu reden. Nicht nur über das Gute. Nicht über irgendeinen Namen. Elohim, Allah, das ist alles gleich. Und wir alle, was für Namen wir für Gott auch geben mögen, das ist alles nur die Eindrücke, wie die Menschen Gott erlebt, wie sie Gott erfahren haben und so weiter, wie er sich ihnen offenbart hat. Ich bin, das ist der eigentliche Name, wie Gott sich im Alten Testament dem Moses offenbart hat. Ich bin, der ich bin und der ich sein werde. Wer über Gott reden möchte, der soll anfangen, Gott zu loben. Sonst ist es besser, er schweigt. Groß ist der Herr. Groß ist der Herr Zebaoth, haben sie im Alten Bund gerufen. Wer von Gott reden will, dem werden oft, meistens oder fast immer rechte Worte fehlen, denn Gott kann es nicht beschreiben. Alle Himmel können dich nicht fassen. So steht es in der Bibel über Gott. Ja, der große Gott übersteigt unser Denkhorizont. Ich kann es nicht fassen. Ich kann nicht einmal im Weltraum die ganzen Galaxien, die ganzen Sterne und alles, was im Universum ist, wie viele Sternlein stehen am Himmel und so weiter, wer kann das zählen? Kein Mensch kann das erraten oder erdenken. Und Gott weiß sie alle. Gott kennt sie alle. Er nennt sie sogar mit Namen. Er kennt sie sogar mit Namen. Wir wissen von ihm nur so viel, was er sich uns offenbart hat und wie er sich gezeigt hat im Leben einzelner Menschen. Und das erfahren wir hier in der Bibel, wie die Menschen Gott erlebt haben. Sie haben Probleme gehabt, sie haben Schwierigkeiten gehabt, sie haben Nöte gehabt und so weiter. Und sie haben einfach dann beschrieben, so ist Gott. Gottes Worte, Gottes Name in unserem Mund, das extra von unserem Mund gegeben, damit wir Gott loben und preisen und anbeten. Reden ist so wichtig, denn Leben und Tod liegt auf deiner Zunge. Du kannst Leben verkündigen und kannst Tod verkündigen. Red Negatives, red vom Teufel, red von der Welt, red von dem Vergänglichen und du wirst Probleme haben. Und red vom Leben, vom Guten, auch wenn du das nicht richtig definiert hast. Rede. Ich habe einmal jemanden auf dem Weg gesehen, als Bub, da steht ein Mann und der ging seinen Weg und der führt Selbstgespräche. Habe ich gesagt, Papa, hast du es gesehen, unser Nachbar, der führt Selbstgespräche, der predigt mit den Händen und was weiß ich, wie der da redet, führt Selbstgespräche. Sagte, ja, der hat es nötig. Weißt du, wir haben es nötig, Selbstgespräche zu führen. Die meisten Leute haben es verlernt, Selbstgespräche zu führen, denn deine Worte verdammen und deine Worte machen dich selig. Fang an, für dich persönlich Selbstgespräche zu führen. Geh wandern. Und dann fang an, zu deiner Seele zu sagen. Sag deiner Seele, Seele, was denkst du über Gott? Wer und was ist Gott für dich? Was hat er für dich getan? Was hat er dir gegeben? Was ist alles durch den allmächtigen Gott in deinem Leben passiert? Wir müssen wieder anfangen, Selbstgespräche zu führen, ihr Lieben. In der Bibel, im Psalm immer wieder heißt es, lobe den Herrn, meine Seele. Gib deiner Seele so einen Ruck, so einen Stoß und predige deiner Seele und sag, liebe Seele, erhebe den Herrn, groß ist Gott. Mach ein Laudatio, ein Lobeshymne über den allmächtigen Gott. Einfach erzählen, wie Gott ist. Weil die Menschen verlernt haben, Gott zu loben, deshalb kriegen sie Depressionen. Nur deshalb werden sie krank, weil sie sich nicht mehr outen können, denn der Mensch ist das Ebenbild Gottes und Gott sprach. Das Typische für Gott ist, dass Gott redet, zu wem auch immer. Rede groß über Gott und du machst dir gleich weniger Sorgen über das Leben. Das Leben läuft wie gebuttert, wie geschmiert dann. Ich denke, die ersten Christen, deshalb haben sie auch gleich von vornherein ein Glaubensbekenntnis gemacht. Und viele Christen beten nicht mehr das Glaubensbekenntnis, was die ersten Christen gebetet haben. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube. Sag doch dir selber, an was du glaubst. Die Christen sollten viel mehr bekennen, in die Kirche gehen und bekennen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria. Ich glaube das. Und wenn du das glaubst, davon überzeugt bist, das ist übernatürlich, wie das alles passiert ist, wie Jesus zur Welt kam. Maria sagt, ich weiß von keinem Mann, wie soll das alles passieren. Verstehst, unbewusst und undenkbar, Gott handelt. Ich glaube an Gott, ich glaube an den Heiligen Geist und so weiter. Und ich glaube an diesen Jesus, der gekreuzigt wurde von Pontius Pilatus, der hinabgestiegen ist in das Reich des Todes und am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden, wurde vom Vater auferweckt. Sag dir das, immer wieder dieses Glaubensbekenntnis, es ist so simpel, so einfach. Ganz überall runterladen und so weiter. Und er wird wiederkommen, zu richten die Lebendigen und den Toten. Und ich glaube an den Heiligen Geist, an die Gemeinschaft der Heiligen, an die Vergebung der Sünden. Nicht, ich bin ein Sünder, nein, ich glaube an die Vergebung der Sünden, an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. Sag der unsichtbaren Welt, proklamiere es einfach, was du glaubst, wovon du überzeugt bist. Sag einfach dieser unsichtbaren Welt, dass du bereits mit allerlei geistlichen Segen gesegnet bist. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche, auch wenn ich nichts habe. Auch wenn ich blank bin. Aber ich hab allen himmlischen geistlichen Segen, bin ich gesegnet. Sagt es laut, ich bin geistlich gesegnet mit allem, was ich brauche. Und dann sagt dem Teufel, geh, scher dich. Und er wird sich scheren. Er wird dich in Ruhe lassen, wenn du proklamierst, was du alles hast. Auch wenn es gar nicht vielleicht noch so sichtbar ist. Man sieht es dir gar nicht so an, was du hast, was du besitzt und so weiter. Aber sag ihm, wie reich du bist. Du hast den irdischen und den himmlischen Segen, so wie diese Tochter von Kaleb gesagt, Vater, gib mir die oberen und die unteren Quellen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du die unteren und die oberen Quellen. Du hast den kompletten Segen, für hier und für drüben. Und mich interessiert vielmehr der Segen da drüben. Wenn du den Epheserbrief studierst, und das kannst du ganz einfach machen, geh auf meine Homepage-Seite und dort ist der Epheserbrief, Internet-Bibelschule, da kannst du anklicken und da kannst du den Epheserbrief studieren. Der Epheserbrief zeigt uns die Dinge, die kommen, was auch uns erwartet, die geistliche Segnung, was das alles so beinhaltet. Du hast alles, was im Himmel und auf Erden ist. Du hast Jesus, durch Jesus Christus ziehst du das alles zu dir. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet und weil ihr nicht in meinem Namen bittet, weil ihr nicht glaubt. Jesus gibt uns alles, was wir brauchen. Wer mit Jesus lebt, lebt kein Jammerleben mehr. Da hat alles aufgehört, da hat keinen Grund mehr zu klagen. Ich hab alle Segnungen im Himmel und hier auf Erden. Hab alle Segnungen. Mir wird nichts mangeln. Psalm 23, da erfüllt sich das Wort des König Davids. Mir wird nichts mangeln. Ich bin mit Gott versöhnt. Er wird alles wiederbringen. Das, was ich hier verloren habe, was man hier mir geraubt hat, was man mir hier vorenthalten hat, er wird wieder alles gut machen. Dieser Gott, dieser gute Gott, wird alles gut machen. Gott kann das, weil er der ewige Gott ist. Bei ihm gibt es kein Gestern, kein Heute und kein Morgen. Er ist alles jetzt. In Jesus bin ich eine neue Schöpfung. Ist das nicht fantastisch? Eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Ich bin eine neue Schöpfung. Das, du solltest glauben, das annehmen. Ich bin eine neue Schöpfung. Steht in der Bibel, habe ich schwarz auf weiß. Mit ihm lebe ich in eine neue Welt. Wir haben das noch vielleicht gar nicht richtig begriffen. Ja, ich glaube an Jesus. Was habe ich? Ich muss was von dem haben, von diesem Glauben an Jesus. Darum beschweren sich so viele Menschen, weil sie nicht begriffen haben, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, mich gibt's nicht mehr. Auch wenn ich noch auf dem Papier existiere. Ich existiere noch auf dem Papier. Beim Standesamt oder Einwohnermeldebehörde. Was habe ich von Jesus? Red von Jesus, proklamiere ihn und so weiter und du wirst nichts vermissen. Der Teufel gönnt dir gar nichts. Der gönnt dir gar nichts. Aber Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und volles Genüge haben. Und zwar auf allen Gebieten. Geistig, geistlich, emotionell, wirtschaftlich. Weißt du, selbst wenn du trockenes Brot hast, du glaubst gar nicht, wie gut trockenes Brot schmeckt. Deshalb gibt es Knäckebrot und deshalb Zwieback und all das Gleiche. Verstehst du? Du kannst gut leben. Auch das trockene Brot. Und sei froh, dass Gott dich versorgt mit allem, was du brauchst. Mach euch keine Sorgen, sagt der Vater, sagt Jesus hier. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Viele Menschen wissen nicht, was sie alles in Jesus haben. In ihm sind verborgen alle Schätze im Himmel und auf Erden. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, egal wo es ist. Ich habe ein altes Traktat mal gelesen. Irgendwo ein Matrose, ein Junge, der fuhr, ging zur See, war im gläubigen Haus, ist aufgewachsen. Die Mutter hat gesagt, bete und lies die Bibel und so weiter. Aber der Junge wollte das alles gar nicht machen. Und er hat gesagt, aber weißt du, wenn du in Not bist, rufe den Herrn an. Sag, Jesus hilf oder Herr hilf. Und du wirst sehen, Gott ist da. Auch wenn du an ihn nicht glaubst, er ist überall da. Und dann war er ganz oben, musste dann auf diesem Aussichtsturm oder Aussichtskorb da stehen und gucken, ob's Land in Sicht ist. Und das irgendwie sind die Wellen zu stark gewesen. Das Schiff schaukelte hin und her und ist aus dem Korb gefallen. Und beim Fallen sagte er, Herr hilf! Und plötzlich hat er an einem Seil sich festhalten können und der Mann ist nicht über Bord gegangen. Herr, hilf, du kannst alles verlernen, alles vergessen, aber du solltest das eine Gebet nicht vergessen. Herr, hilf, und schon ist die Hand des Herrn da und schon hilft er da in deiner Situation. Die Erde ist wie ein Gefängnisinsel. Wir sind hier zeitlang verfrachtet, hier werden wir gefoltert, hier müssen wir Zwangsarbeit leisten. Das ist die Welt, das ist das Leben. Also es ist nicht Honig lecken. Als Nelson Mandela auf den Robben Islands in Kapstadt dort verbannt war, 2 Jahre oder über 2 Jahre, dann sagte, hier habe ich viel gelernt, hier konnte ich mich entwickeln. Und hier hat er sich auch entwickelt, auf dieser Insel, verbannt, einfach niemand in der Nähe gehabt, nur die Wachsoldaten. Und weißt du, was er gelernt hat? Hier habe ich Versöhnung gelernt. Versöhnung und Vergebung. Und deshalb, als er nachher Präsident von Südafrika wurde, hat er den Leuten gepredigt, wir müssen uns versöhnen. Jeder sagt dem anderen, was er getan hat, gerade in Bezug Apartheid damals, schwarz und weiß, wie das alles gewesen ist und so weiter. Keiner darf den anderen bestrafen. Wir müssen uns einander vergeben, versöhnen. Und Nelson Mandela ist für mich so ein Beispiel, wie er den Menschen gelehrt hat, sich zu versöhnen und Vergebung. Und wir sind auch in dieser Welt, dass wir lernen zu versöhnen und zu vergeben. Ohne Menschen können wir nicht auskommen. Deshalb müssen wir einander versöhnen. Und die Erlösung und Versöhnung ist im Begriff Gottes. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt und wurde einmal, ja, das hat er irgendwie rübergebracht, was Versöhnung und Erlösung heißt. Das ist alles so schwer und so fern, das ist fast unmöglich, davon zu sprechen. Ich vergebe dir. Aber Nelson Mandela hat es praktiziert in Südafrika. Das war sogar diese Versöhnungsmeetings, sogar extra Versöhnungsmeetings, wo dann Weiß und Schwarz miteinander waren, Großgrundbau und Tagelöhner zusammen. Aber Bonhoeffer sagt dann weiter, aber der Tag wird kommen, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darüber verändert und erneuert. Und das hat Nelson Mandela vollbracht. Und groß von Gott reden, groß von der Versöhnung reden, groß vom Leben reden. Wir müssen leben, das Leben gestalten, das Leben gewinnen. Groß von Gott reden ist prophetisches Reden. Mein Gott hat alles unter Kontrolle. Mein Gott regiert alles. Fang an, über die Zukunft des Reiches Gottes großzügig zu reden, groß proklamieren und sagen, dein Reich komme. Und wir beten fast in jedem Vater unser Gebet, jedes Mal, wenn wir sprechen, dein Reich komme. Das ist groß über Gott reden. Zuerst mal Versöhnung, okay, aber dann dein Reich komme, dein Wille geschehe hier auf Erden und wie er im Himmel bereits geschieht. Wir sollen wieder Gott ins Bewusstsein rufen, in unser Bewusstsein, in unsere Denkweise, in unseren Alltag. Groß ist der Herr. Ja, dein Reich komme und dann am Schluss, dein ist das Reich und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit. Amen. So sei es. Verstehst du? Dein ist. Wir sollen viel mehr von Gott reden und weniger von uns selbst, weniger von den Menschen, weniger von der Gesellschaft, weniger von den Umständen. Durch Jesus entsteht eine neue Menschheit. Ich bin eine neue Schöpfung. Jesus ist der größte Mann der Geschichte, der Weltgeschichte. Er hatte keine Diener und doch alle nannten ihn Meister. Er hatte kein Diplom. Dr. Jesus, verstehst du? Er hat keinen Doktor, weder Professor noch sonst was. Und doch nannten ihn alle Menschen Lehrer, Rabbi, Lehrer. Er hatte keine Medikamente und ja, und doch heilte er so viele Menschen. Alle, die zu ihm kamen, die ihn berührten, die wurden geheilt. Von ihm ging Heilung aus. Er hatte keine Armee, dieser Jesus Christus. Und doch Könige fürchteten diesen Jesus. Ja, gesiegt hast du, O Galiläa. Steht ganz groß bis heute noch in diesem Kolosseum in Rom. Als was Kaiser Konstantin gesagt hat. Er hat keine Kriege geführt, aber wie viele Leute haben ihr Leben in die Bresche geworfen für Jesus. Für sie war Jesus groß. Und doch hat er die Welt erobert, dass wir heute mindestens, auch wenn es nur Namenschristen sind, 1,3 Milliarden Christen haben, vielleicht noch mehr, nur Namenschristen. Aber guck mal, das Christentum ist nicht mehr wegzudenken. Er beging kein Verbrechen und doch kreuzigte man ihn und wurde begraben und er stand auf, der Tod konnte nicht halten. Jesus hat das Leben vieler, vieler, vieler Menschen geprägt. Sie alle leben aus seinen Kräften. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Von Jesus geht Gesundheit aus, geht Heilung aus, geht Befreiung aus. Jetzt werde ich eine Napoleonspredigt halten. Ich mag Napoleon, ich habe viele seiner Schriften gelesen, bin begeistert von Napoleon. Nicht was die Schlachten, die er gekämpft hat. Weiß, er war ein guter Kriegsstratege, aber Napoleon Bonaparte, er hat, als er dann in St. Helena war, dort verbannt war, nach seinem Waterloo, hat er nachdenken können und er sagt hier, das könnte fast jeder, der beste Christ vielleicht sagen, er ist wirklich wahrscheinlich ein Christ geworden. Gut, Frankreich ist ein katholisches Land gewesen, er war schon religiös wahrscheinlich und kannte aus diesen ganzen Zeugnissen, Berichten, alles was die Hugenotten und all diese Leute, diese erzählt haben, weswegen auch die Revolution stattfand. Er muss viel gewusst haben, aber er sagt dann auf dieser einsamen Insel Helena, ich kenne die Menschen, aber Jesus war mehr als ein Mensch. Ich kenne die Menschen, aber Jesus war mehr als ein Mensch. Und so redet Napoleon groß über Gott. Und ich wünschte, wir Christen würden genauso groß über Gott reden, wie dieser Kaiser das von Frankreich getan hat. Und er selbst war wohl der größte Franzose, dieser Napoleon, hat 60 Schlachten geschlagen, mal gut, mal schlecht. Und wir wissen ja, dann sein Russlandfeldzug, aber immer wieder sich neu aufgerafft. Und dieser Napoleon nach Waterloo auf St. Helena, da ist er ganz klein geworden. Weißt du, da ist nichts mehr gewesen. Da saß er nur da und ja, dann bewunderte er Jesus, wie auch immer. Auf St. Helena konnte er nachdenken über Jesus und er sagte, alles an Christus erstaunt mich. Alles an Jesus erstaunt mich. Ist das nicht fantastisch? Ist die beste Predigt? Können wir eigentlich hier aufhören? Alles an Jesus erstaunt mich. Und er sagte, ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Alles an Christus erstaunt mich. Ist alles schriftlich niedergelegt. Man hat ja das alles festgehalten. Kann's nachlesen. Alles an Christus erstaunt mich. Zwischen ihm und wem auch immer auf dieser Welt gibt es keinen Vergleich. Rede groß von Gott. Es gibt keinen Vergleich mit Jesus. Nennen wir irgendwie irgendjemand, der größer ist, Gandhi vielleicht. Ja, aber er bewundert auch Jesus. Er hat nur, ist nur an den Christen enttäuscht. Ganz besonders in Südafrika, wo er war, dann war ein Rassist da, denn er wollte in die Kirche gehen, mal mehr von Jesus erfahren. Der hat gesagt, da ist kein Zutritt für Inder, für Farbige. Und man hat ihn nicht reingelassen, diesen Gandhi. Und das hat eine bittere Wurzel im Leben vom Gandhi erzeugt. Aber Jesus, er war von Jesus begeistert. So, Napoleon hier weiter, er ist wahrhaft einzig. Seine Gedanken, die Wahrheit, die er verkündigt hat, seine Art zu überzeugen lassen, sich weder durch menschliche Bildung noch durch Natur der Dinge erklären. Er war erstaunt von diesem Jesus. Und je weiter ich mich ihm nähere, je gründlicher ich forsche, desto schleierhafter wird mir alles. Alles bleibt erhaben bei ihm. ja, von einer Erhabenheit und bin überwältigt von ihm. Das ist von Gott überwältigt sein, von Jesus überwältigt sein. Seine Religion, sagt Napoleon weiter, ist die Offenbarung einer Intelligenz, die bestimmt nicht die eines Menschen ist. Auch die Bibel. Wer konnte die Bibel so schreiben, verstehst du, und das Wort Gottes so präsentieren, wie wir es heute haben? Es ist nicht Teufelswerk, es ist nicht Menschenwerk, es ist Gotteswerk. Da ist jeder Buchstabe vom Heiligen Geist inspiriert, jeder Buchstabe. Und das alles so stimmt in der Bibel. Da kannst du fast nachrechnen. Mathematik, wer eine Mathematik predigt über das Wort Gottes, du kannst genau berechnen, was Segen ist. Da kannst du alle 15 Verse, alles was 15 ist, ist irgendwo ein Segen, der Segen Gottes, nur dem bei. So, weiter hier vom Napoleon. Es gibt darin eine tiefe Originalität, die eine Reihe von bis dahin unbekannten Worten hervorgebracht wurde durch Jesus Christus. Jesus borgte sich nicht sein Wissen von irgendeinem Menschen, nirgendwo, außer in ihm selbst und so weiter. Er hat niemand nachgeahnt. Die Alten sagen, der sagt es, das sind die Rabbiner und so weiter. Professor sagt es so und so weiter. Und andere, diese ganzen Plagiate, was wir heute haben, verstehst du, das ist alles nur abgeschrieben und kopiert. Aber Jesus hat niemand kopiert. So, einzig und allein sein Leben. Ich suche vergeblich in der ganzen Geschichte, sagt Napoleon weiter, etwas, das Jesus gleich ist oder dem Evangelium nahe kommt. Ich suche und er fand nicht. Zeit hat er gehabt auf St. Helena, der wollte ja nach Amerika fliehen und auswandern, verstehst du? Und dann wurde er unterwegs abgefangen und dann auf St. Helena verbannt. Ich suchte vergeblich. Weder Geschichte, noch Menschheit, noch Jahrhunderte, noch die Natur bieten mir etwas dar, mit dem ich es vergleichen könnte oder erklären kann. Alles ist außerordentlich bei ihm. Wie groß ist mein Gott? Musst du auch auf St. Helena gehen und dort verbannt werden auf dieser einsamen Insel, egal wo, um diese Gedanken wieder zu bekommen? Und je mehr ich das Evangelium bedenke, sagt Napoleon, desto sicherer bin ich mir. Und so weiter, dass es nichts dergleichen in der Menschheitsgeschichte gibt. Napoleon auf St. Helena hat einfach noch weitere Gedanken gehabt und gesagt, ich habe mein Reich auf Gewalt gegründet, auf Waffen und Gewalt. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich habe Reiche gegründet, Napoleon also, und worauf beruhten all diese Werke, dieser Genies, auf Gewalt. Das war, er bekommt Einsicht hier. Aber Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben, sagt Napoleon. Das ist meine Napoleon-Predigt, weil der, besser kann ich nicht predigen, als der hier gepredigt hat. Oder meditiert hat und niedergeschrieben hat. Ja, Millionen würden für ihn sterben. Napoleon sagte, ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang ein Kontinent gerade beherrscht und erwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrtausende, über Völker und Kulturen. Napoleon sagt weiter, die Menschen sind bereit, für ihn zu sterben. Für ihn waren sie auch bereit zu sterben, für Napoleon. Ich habe zwar auch große Menschenmengen bewegt und so weiter. Sie sind auch für mich gestorben. Aber hierzu musste ich präsent sein. Ich musste sie mit meinem Einfluss elektrisieren, mit meinen Blicken, mit meinen Worten, mit meiner Stimme. Ich befehle. Ja, aber wenn ich die Menschen sehe und ich ihnen mit ihnen sprach und so weiter, dann entzündete ein Feuer, ein Eifer, eine Flamme der Hingabe. Aber Jesus Christus hingegen, er zieht durch einen mysteriösen Einfluss, seit Jahrhunderten, ja, 2000 jetzt schon fast, zieht er die Menschen in den Bann und ihre Herzen sind bewegt von den Menschen. Überall Tausende hören auf sein Wort und gehen durch Feuer oder was auch immer ist und die achten ihr eigenes Leben nicht wert. Und ich selbst aber sterbe vor der Zeit und mein Leib wird Erde und wieder vergehen, damit die Würmer ihn fressen, so Napoleon. Das ist das Ende des großen Napoleons. Aber welch ein mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend, St. Helena, und dem ewigen Reich Jesu Christi, welches gepredigt wird, welches geliebt wird, welches gepriesen wird und auf dieser ganzen Erde ausgebreitetes Christentum. Verstehst du, was für ein Unterschied? Rede groß, so wie dieser Napoleon. Musst du auch zuerst mal so weit kommen, dass alles am Ende ist, alles in Schutt und Scherben und Asche liegt, dass du auch so redest, nur noch Gott bleibt übrig, nur noch er. Rede groß über den Herrn. Jesus fragt Petrus einmal, Petrus, was denken die Leute alles von mir? Ja, du bist Lehrer, du bist ein Prophet, du bist das und das und das. Ja, und Petrus, was denkst du, was ich bin? Und plötzlich wie aus der Pistole geschossen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist des Herrn. Und das möge der Heilige Geist uns heute offenbaren, damit wir wie Napoleon dort auf St. Helena begreifen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer ist dir gleich? Mich fressen die Würmer, aber er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke, Vater, dass du uns Jesus offenbart hast, dass wir heute einfach groß von deinem Reich denken können, von dem Himmel denken können, groß von dir reden können. Du bist wahrlich der Größte und das Größte und das Beste erwarten wir noch und dürfen wir noch erwarten. Jesus, oh, ich möchte mit Napoleon sagen, du bist der Großartigste und so weiter. Wer ist dir gleich? Mit wem kann man dich vergleichen? Vor dir wird sich jedes Knie beugen, vor dir wird sich jede Zunge bekennen müssen, dass du der Herr bist. Und wer ist dir gleich? Herr, du bist der Ewige und du bleibst der Ewige in alle Ewigkeit. Groß ist der Herr. Halleluja. Amen.